Ich will doch nur meinen Frieden. Bitte nicht stören. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. So hat sie gesungen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Erinnern Sie sich noch an diese blonde junge Frau im schwarzen Kleid mit der weißen Gitarre? An ihr Lied Ein bisschen Frieden, mit dem sie damals den Eurovision Song Contest gewann? War damals die Welt nicht viel besser als heute? Keine Bürgerkriege direkt vor der europäischen Haustür, keine Flüchtlingsmassen auf dem Weg zu uns und gefühlt vor unserer Haustür? Kaum Streit in unseren Gemeinden und wenn ja, dann immer nur um Kleinigkeiten, so war das damals. Die Weltwirtschaft in gutem Fahrwasser, die D-Mark noch etwas wert, es gab Zinsen sogar aufs Sparbuch, Norbert Blüm war noch Minister, die Renten waren sicher, Friedenszeiten eben. War es nicht irgendwie so? Oder war es doch nie so richtig friedlich wie damals bei Nicole? So hieß diese junge Sängerin, mit 16 Jahren entdeckt, hier bei uns auf einem Festival in Schwäbisch Hall gleich um die Ecke. Aber es war vielleicht auch nicht friedlich damals beim Paulus, als er seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus schrieb. Kein bisschen Frieden. Und deshalb wird Paulus richtig deutlich und verpasst den Ephesern einen Denkzettel. Und jetzt lassen Sie uns zusammen in Gottes Wort nachlesen, wie das damals war mit Jesus, unserem Frieden für unsere Gemeinden. Wer eine Bibel dabei hat, der kann das mit aufschlagen. Epheser 2, Verse 11 bis 22. Und wir wollen es heute, moderiert von Sebastian Schmauder, einem waschechten Bengelhäusler, mit dem großen Albrecht Bengel halten. Wende dich ganz dem Text zu und wende den Text ganz auf dich an. Wir lesen aus dem Wort Gottes, geschrieben durch Paulus Hand. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel, im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Drei Gedanken zu diesem Bibelwort und auch ich will Ihnen, will dir heute einen Denkzettel verpassen. Denk daran, wo du herkommst, denk daran, wo du hin willst und denk daran, wer du bist. Denk daran, wo du herkommst, denk daran, wo du hin willst und denk daran, wer du bist. Und dieser Denkzettel bringt uns hoffentlich zum Nachdenken über Jesus, unseren Frieden. Und hoffentlich bringt es auch den Frieden in unsere Gemeinden. Denk daran, wo du herkommst, denn ohne Jesus war kein Friede. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Ihr wart einst Heiden im Fleisch. Können da wir überhaupt gemeint sein? Wir? Im frommen Württemberg? Fleißige, ordentliche, vernünftige Leute? Wir, aufgewachsen in den Hochburgen des bibeltreuen Pietismus? Ich komme ja aus dem Vogtland, das Westsachsen liegt. Ab und zu kam der Theo Lehmann dort für Jugendgottesdienste in Plauen vorbei, der Lutherkirche. Dort durfte ich meine Frau heiraten. Und der Theo Lehmann, der wurde da mal gefragt, lieber Theo, wann hast du dich denn bekehrt? Und im besten Sächsisch sagte er darauf, ich war immer schon bei den Guten. Ich war immer schon bei den Guten. Waren wir das nicht auch, wir, erlösungsbedürftig, Bekehrung erforderlich? Mal ehrlich, Jesus für mich gestorben? Mir geht es gar nicht darum, wann du, wann sie das letzte Mal im Glaubensbekenntnis das gesagt haben, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Mich interessiert heute Morgen nur, ob sie das selbst glauben, ob du das heute glaubst. Ihr wart fremd den Bündnissen der Verheißung. Ja, gilt das jetzt nur für die Leute in Ephesus? Hat der Bibeltext überhaupt eine Relevanz für uns? Ja, die Wahrheit ist, dass wir keinen blassen Schimmer davon hatten, welche wunderbaren Verheißungen über dem Volk Israel ausgebreitet waren, die dann auch für uns gelten sollten. Wir müssten jetzt eigentlich im Epheserbrief das erste Kapitel zusammenlesen und uns anschauen, was uns in Jesus Christus alles gegeben wurde. Und ich hoffe, dass das wirklich niemand fremd ist, was dort steht. Und wenn es Ihnen ja fremd sein sollte, kommt heute die erste Hausaufgabe, auch bei dem schönen Wetter, ne, das ist immer unbarmherzig, dann Hausaufgaben zu verteilen, heute Nachmittag mal Epheserbrief aufmachen, Bleistift dazu nehmen und die Segnungen zählen, die Sie in Jesus Christus haben. Und ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp, bis zum Ende des dritten Kapitels finden Sie 25 Mal in ihm. Und lesen Sie immer, was danach kommt. In ihm, in ihm, in ihm. Aber warum hatten wir denn keinen blassen Schimmer davon? Einerseits, weil wir als Germanen irgendwann zu genau diesen Barbaren gehört haben, auf die die ach so gebildeten Epheser mit ihrer großen Diana, die aus dem Himmel herabgefallen war und mit ihren Brüsten die ganze Stadt ernährt hat, weil wir keine Christen hier hatten. Und wir waren auch keine Juden, wir waren draußen aus den Heilsbündnissen. Und weil wir nur aus Gnade überhaupt Missionare hatten, die unsere germanischen Landstriche durchzogen haben, die das Evangelium verkündigt haben, die mit der Hacke hergegangen sind und die heidnischen Wotanseichen abgehackt haben und die dafür manchmal mit ihrem Leben bezahlt haben. Dieser Gast aus Nordindien, aus dem sogenannten Hindi-Gürtel, der hat uns gestern den Tränen nahe erzählt, sie haben dort oben 4500 Dörfer und Kleinstädte, wo noch nie das Evangelium verkündet worden ist. Noch nie. Da hat überhaupt niemand eine Chance, aus der Hölle in den Himmel zu kommen, wenn Gott nicht durch Träume oder andere Dinge eingreift, weil einfach bis jetzt noch nie jemand dort war, der evangelisiert hat. Und vielleicht, weil wir als Deutsche dann auch später, nachdem wir auch diese Gnadengabe der Kirche, dann auch der Reformation bekommen haben, vielleicht, wenn man mal nach Dresden kommt und sich verschiedene Kirchen anguckt, mit dieser Reformation eher politisch umgegangen sind. Das erscheint mir gerade in diesem Reformationsjubiläum auch wieder so. Es scheint fast wichtiger, welcher Politiker wann wo spricht, als die Frage, ob der Heilige Geist auch dabei ist. Hauptsache die Bude ist voll und Hauptsache die Presse berichtet. Und weil wir vielleicht auch immer darum ringen mussten, egal ob bei mir zu Hause im frommen Vogtland oder hier im biblischen Süden in Württemberg, dass unser Pietismus ein echtes Gottvertrauen und kein bigottes Selbstvertrauen ist. Und ich sage es Ihnen mal ganz offen. Gehen Sie mal auf eine Gemeindefreizeit, da können Sie Bibelarbeiten halten und was auch immer. Beim Mittagessen geht es zurzeit eher um Minuszinsen als um den Bibeltext, über den Sie gerade gepredigt haben. Hängen wir wirklich an Jesus Christus? Wir werden immer darum ringen. Und er wird von uns ringen. Und weil wir Deutschen vielleicht auch mit dem unverzeihlichen Nationalsozialismus, seiner teuflischen Rassenlehre, seinem widergöttlichen Hass auf Juden, Behinderte und Bibeltreue, als Nation mit der Wahl Adolf Hitlers Gottes gute Ratschläge ganz, ganz absichtlich weggeworfen haben. Wir wollten das nicht mehr. Und wer sich zurzeit über Erdogan aufregt in der Türkei, dem muss ich ganz offen sagen, nur ein Menschenleben zurückblicken, 85 Jahre. Und wir haben genau dasselbe gemacht, wir waren keinen Dreck besser. Nur hießen unsere Antiterrorgesetze damals Ermächtigungsgesetz. Wenn wir sehen, wo wir herkommen, wird klar, wie sehr Gott uns begnadigt hat. Auch wenn wir vielleicht keine Silbertempelchen wie in Ephesus verkauft haben und nicht die ganze Zeit groß ist die Diana, die Göttin der Epheser gerufen haben, 2 Stunden lang heißt es in der Bibel. Immer denselben Satz, bei uns hat man dafür Heil Hitler gerufen. Nürnberg, Reichsparteitagsgelände, kann man sich alles angucken, gibt es alles Filme von. Und damit möchte ich jetzt nicht auf den vergangenen Generationen herumtrampeln, sondern möchte oder respektlos sein gegenüber denen, die vor uns gelebt haben. Ich möchte nur sagen, es ist eine Riesengnade, dass Gott immer noch in unserem Volk wirkt und in mir wirkt und sich über mich erbarmt hat. Denn für mich steht hier, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und diese letzte Zustandsbeschreibung von Paulus, die trifft mich ganz persönlich, obwohl ich aufgewachsen bin in einer frommen Familie. Ulrich Johannes Weinhold, schöner Taufname, der hoffnungslose Fall, geboren am 2.7.1972 in Reichenbach im Vogtland. Dass Gott sich über mich erbarmt hat, wie ich mich verhalten habe, ist Gnade. Ich bin in eine fromme Familie reingewachsen, landeskirchliche Gemeinschaft, Kirche, Rallye-Unterricht, Konfirmation, alles gelaufen. Aber für mich war das so selbstverständlich. Und ich konnte das nicht sehen, dass Gott für mich am Kreuz war. Ich war doch nun wirklich immer schon bei den Guten. Da gibt man seinen Dienst, da gibt man das Bekenntnis, da verzichtet man aufs Abitur, geht auf eine Maurerlehre, steht früh um 5 Uhr auf, steht um 6 Uhr bei minus 2 Grad im Bauwagen. Alles von Herrn. Aber ich habe nicht begriffen, was es bedeutet, was Gnade für mich ist. Ich habe es nicht begriffen. Frei nach dem tragischen Motto, Gott will mein Bestes, aber ich werde es ihm nicht geben. Mein Herz, meinen Stolz, meine Leistungsbereitschaft, die behalte ich ja gerne selber. Und die teile ich mir dann auch ein. Und das hat 20 Jahre lang gedauert, bis ich verstanden habe, was es bedeutet hat, von Gott herausgelöst zu sein. Ich war ohne Gott in der Welt, mitten in der Gemeinde. So was gibt's. Und wer das für sich begriffen hat, wie er ohne Gott in der Welt war und keine Hoffnung hatte und dann verstanden hat, wer Gott für ihn geworden ist und was es Gott gekostet hat, ihn zu retten, gerade aus der frömmsten Religiosität heraus, der kann nicht bleiben, wie er ist. Der muss dankbar werden. Ich habe gerade so eine krasse Geschichte erlebt. Wir sind immer ein bisschen knapp mit Dienstwagen im Werk. Auf dem Küchentisch lag von einem Sindelfinger Möbelhaus so ein Prospekt. Ah, kann man ein Gewinnspiel mitmachen? Habe ich Gewinnspiel mitgemacht. Habe ein kleines Auto, die sind so klein, die heißen sogar Mini, gewonnen. 1 von 23. Habe das hier bei Ihnen in Ludwigsburg abgeholt im Autohaus. Sitzt vor mir eine junge türkische Frau, die mir das Auto fertig macht und die sagt, Sie sind der einzige von 23 Leuten, der sich für das Auto bedankt. Dann haben wir jetzt das Auto 2000 Kilometer gefahren, ich mache immer schöne Bilder davon, in Eidlingen, überall, habe so ein paar Bilder zu diesem Möbelhaus nach Sindelfingen geschafft. Noch ein paar Informationen dazu, was das Auto gerade macht und wie viele Missionare das schon draußen rumgefahren hat. Bring das an die Information dort und sage, ich wollte mich gern bedanken, wir haben so ein Auto gewonnen, sagt die Frau an der Information zu mir, Sie sind der Erste, der sich hier bedankt. Und ich hoffe, dass wir nicht erst im Himmel zum ersten Mal drauf kommen, uns beim Herrn dafür zu bedanken, was er für uns gemacht hat. Denk daran, wo du hin willst, denn Jesus ist dein Friede. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Menschen ziehen gerne Linien, errichten Zäune, grenzen sich ab. Da wurde 1766, vor genau 250 Jahren, eine Linie gezogen in USA. Die Mason-Dixon Line. Am Anfang ging es nur um einen Streit zwischen zwei Familien. Pennsylvania, Maryland, wo geht genau die Grenze lang? Aus dieser Linie hat sich die Grenze entwickelt zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten. Zwischen den Staaten, wo man Sklaverei verboten hatte im Norden und denen, wo Sklaverei erlaubt war. Am Anfang war es nur eine Linie. Am Ende hat es Auswirkungen gehabt bis ins religiöse Leben. Bis heute, bis in die frömmsten Gemeinden hat die Mason-Dixon-Line, die mal so einfach nur hingemalt war, Auswirkungen gehabt. Und vielleicht haben Sie gerade Israel-Nachrichten gelesen. Es gibt gerade einen tollen Artikel von Johannes Gerloff. Vor fast auf die Woche genau, vor 100 Jahren, am 16. Mai 1916, wurde zwischen Frankreich und Großbritannien ein geheimes Schreiben gemacht. Die Sykes-Picot Line, die genau aufgeteilt hat, wie nach dem Ersten Weltkrieg der Nahe Osten aufgeteilt werden soll. Von Haifa bis hoch nach Persien im heutigen Irak, still und heimlich, haben da ein paar Geografen und ein paar Diplomaten eine Linie gezogen, um heimlich auszumachen, wie man es dann mit den Arabern machen, wenn der Erste Weltkrieg gewonnen ist. gegen Deutschland und die Verbündeten. Und vielleicht kennen Sie auch solche Linien. Ich komme aus Limbach im Vogtland, ist in der Mitte der Marktplatz und der Marktplatz ist die Mittellinie im Dorf. Oberdorf, Unterdorf. Man kann sogar an der Kirche sagen, wer aus dem Oberdorf und wer aus dem Unterdorf kommt. Die aus dem Oberdorf sind immer rechtzeitig beim Chor. Ja? Linien, die vielleicht einmal von Familien gezogen wurden, aber Auswirkungen auf die ganze Gemeinde haben. Kennen Sie sowas? Grenzen, die am Anfang eigentlich nur geografisch waren, aber irgendwann dann doch handfest theologisch wurden. Zuordnungen, Hackordnungen, Sitzordnungen, Sprachregelungen, Schweigevereinbarungen, Taburegelungen. Zählen Sie es auf. Gibt es das nicht in ganz vielen Gemeinden, in Familien, in Freundes-, in Kollegenkreisen? Sprich mich darauf ja nicht an. Und es ist manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, hier ist eine Grenze, hier ist mal Schluss, ich brauche mal meine Ruhe, bitte nicht stören. Ist schon okay. Aber wenn es zu einer Grenze wird, die Menschen ausschließt vom Reich Gottes, dann ist es nicht mehr okay. Und diese Mason-Dixon-Line, 90 Jahre nachdem sie gezogen wurde, hat zum tragischsten Urteil geführt, das in den USA jemals getroffen wurde. Der US Supreme Court hat geurteilt, dass keine Person der Negerrasse das Recht hat, nach Belieben in einen anderen Bundesstaat zu gehen, vollständige Meinungsfreiheit zu haben oder in der Öffentlichkeit oder im Privaten über irgendwelche Themen zu sprechen, politische Versammlungen abzuhalten und Waffen zu tragen. Ausgeschlossen von der Bürgerschaft, so sagt es uns das Bibelwort. Schwarze wussten, was das bedeutet. Der Mann, der diesen Prozess verloren hat, ging wieder in die Sklaverei zurück, nachdem er 20 Jahre lang in der Freiheit war. Ist alles noch gar nicht so lange her. Dieses Urteil hat den amerikanischen Bürgerkrieg ausgelöst. Der Norden hat daraufhin gesagt, jetzt greifen wir den Süden an, jetzt ist Schluss mit Sklaverei. Hunderttausende haben am Ende in einem Krieg das Leben verloren, weil am Anfang zwei Familien gesagt haben, wir machen hier mal eine Linie, damit wir uns wegen der Grenze nicht streiten. Und ich frage mich manchmal, was in unseren Gemeinden los ist, wie viel da tot umfallen, weil irgendjemand ein paar Linien gezogen hat. Die Sikkes-Picot-Linie in Nahost von Haifa in Israel, heute endet sie bei Mosul im Irak, die ist erst 100 Jahre alt. Aber die Flüchtlinge, die wegen dieser Linie und der Kriege in Syrien, die mit genau dieser Linie zu tun haben, hier sind, draußen am Telekom-Gelände, hier in Ludwigsburg, in der arabisch sprechenden Gemeinde, für die hat diese Linie von vor 100 Jahren von Europäern gemalt große Bedeutung, große Bedeutung. Und ich wünsche mir, dass wir sensibel werden dafür, wie wichtig es ist, dass wir keine Linien ziehen. Wie wichtig es ist, dass wir offen sind für andere. Dass wir aufpassen, ausgesprochene Beleidigungen, die vielleicht Menschen verletzen und wo Linien gezogen werden. Im Dorf, im Stadtviertel, in ihrer Gemeinde, in ihrer Familie, in ihrer Ehe. Sie kennen das vielleicht. Kommt doch bei uns alles gar nicht vor, oder? Wir sind doch die Frommen. Bei uns ist doch nichts. Wir hatten jetzt in Eidlingen Gebetszelte aufgebaut, wo junge Leute für sich beten lassen können. Eidlingen zum Pfingsten, da gehen auch ein paar nicht so fromme hin, aber die meisten sind ganz fromm. Ich lese Ihnen 4 Gebetsanliegen vor von den jungen Leuten. Dass ich mich so sehen kann, wie Gott mich sieht und dass ich keine Angst haben muss, weil ich weiß, dass Gott mich liebt, wie ich bin. Wer weiß, wer da um dieses Mädel Linien gezogen hat. Dass ich wegen meines eingeborenen Herzfehlers nie mein Leben lang auf Medikamente angewiesen bin. Da hat jemand einfach durch Krankheit Linien gezogen bekommen, kann im Sport nicht mitmachen. Dass meine Eltern sich nicht mehr so oft streiten, hat ein Mädel geschrieben. Das ist eine Mädchenschrift. Dass mich nicht alle wegen meiner Figur ablästern, weil ich echt so dünn bin, hat ein Mädel geschrieben, hat dazu geschrieben, 14 Jahre alt. Da waren so schnell Linien gezogen in unseren Gemeinden, in unseren Ehen und außenrum kriegen es alle mit. Da muss doch was dagegen getan werden. Und er kam und er hat die Scheidewand des Zaunes abgebrochen. Jesus Christus kam und hat diese Grenzen niedergerissen. Da gibt es keine blau-roten Linien und Sitzordnungen mehr, weil der mal was Unhöfliches zu mir gesagt hat. Keine Redeverbote mehr, weil diese Frau mich ganz unverschämt beleidigt hat. Wir sind so geneigt, immer Sachen regeln zu müssen. Hey, ich komme aus der Brüdergemeinde, da hat man sich getrennt gesetzt. Da sitzen immer noch so der Männerblock und der Frauenblock. Nur wenige wissen, dass am Anfang von den Brüderversammlungen vor so 160, 170 Jahren diese Gemeinden die ersten waren, wo man gemischt saß. Und daraufhin die Pfarrer von der Landeskirche sagten, guck dir mal, die sitzen sogar gemischt, wer weiß, was bei denen noch alles los ist. War damals im Siegerland so ein, ne? Da saß man nämlich im Siegerland in den Kirchen getrennt. Daraufhin haben die Brüderversammlung gesagt, da müssen wir jetzt aber auch getrennt sitzen. Die Männer vorne, die Frauen hinten, ist wie in der Bibel, Vorhof der Frauen. Ne? Findet immer irgendwas in der Bibel, was irgendwie funktioniert. Hat zwar Gott nie gesagt, aber wurscht. Ne? Und dann werden Linien gemalt und die halten. Die Linien halten. Die Grenzen sind weg, weil Jesus sie niedergerissen hat, wenn wir sie nicht wieder aufbauen. Kennen Sie den Satz? Ulbricht? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Nee, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die ist bloß plötzlich da. Das Ding heißt Brandenburger Tor, aber für meine Eltern war dort Schluss. Ich gehe jetzt jeden Tag durch, wenn ich in Berlin bin. Jeden Tag gehe ich durchs Brandenburger Tor. Einfach um zu sagen, ich kann jetzt durchgehen, ich kann mich dran freuen. Er hat die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen und Frieden gestiftet und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Er stiftet den Frieden mit Gott selbst. Es ist Gott und wenn wir aus dieser Dankbarkeitshaltung herauskommen, dass er für uns alles gemacht hat, können wir nicht anders, als dem anderen genau das zuzugestehen. Das Kreuz durchkreuzt die Grenzen, das Kreuz schafft die Kreuzungen der Begegnungen, von denen wir zusammen weiterlaufen zum Vater hin, zu dem wir jetzt Zutritt haben dürfen, weil der Christus ihn, seinen Vater als Sohn, freiwillig verließ. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Zutritt zum Vater. Das ist es doch, wo wir hinwollen, oder? Also, denk dran, wo du hin willst. Dritter Denkpunkt. Denk dran, wer du bist, denn ohne Jesus ist jetzt kein Friede. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Du bist jetzt Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse. Du bist Baustein in seinem Tempel. Nimm hier an der Säule einen Stein raus. Es wird Folgen haben, mittelfristig. Gott hat einen Platz zugedacht. Zur Zeit von Paulus war das mit den Bürgerrechten eine ganz wichtige Sache. Wer Bürger der Polis, der griechischen Stadt war, der durfte nicht einfach angegriffen werden. Der musste mit Respekt behandelt werden. Apostelgeschichte 21 zeigt uns das. Wer Bürger war, hatte das Recht, öffentlich zu reden. Er sagte, ich bin Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeutenden Stadt. Ich möchte hier reden. Und dann durfte er reden. Heute, wo jeder alles sagen und twittern und Facebooken kann, belächelt man das vielleicht. Aber damals war das wichtig. Gott hat uns zu mündigen Bürgern mit in den Gemeinden gemacht. Nicht zu unmündigen Kindsköpfen, aber auch nicht zu Dauernörglern, die immer nur Stammtischparolen haben. Wir sind Mitbürger der Heiligen, die deshalb heilig sind, weil Gott sie geheiligt hat. Wir reden Heiliges zu Heiligen. Wir tun Heiliges für Heilige. Der Bruder gestern aus Indien hat uns erzählt, dass vor 10 Tagen einer seiner Evangelisten aus dieser Arbeit, die sind eng verbunden mit OM gewesen und arbeiten jetzt so separat, nur als Inder dort oben im Nordosten. Abends klopft es an der Tür, einer der Evangelisten geht raus an die Tür, seine Frau hört ihn noch kurz schreien, sie findet ihn draußen, Kehle durchgeschnitten, ermordet. Die Polizei in diesem hinduistischen Staat hat in 10 Tagen Ermittlungsarbeit noch nicht mal eine Idee, wer es gewesen sein könnte. Was können wir denn für diese Leute tun? Wir können jetzt ein bisschen bemitleidend da sitzen, können vielleicht ein bisschen helfen, diesen Paul-Schneider-Fonds, wo wir verfolgten Christen helfen, dieser Witwe vielleicht ein paar Euro zukommen lassen. Informationen zur Fürbitte heißen die Hefte von Hilfe für Brüder. Fürbitte tun, Heiliges zu Heiligen tun. Wir gehen zum heiligen Gott und sprechen heilige Gebete. Für Menschen, die so genauso geheiligt wurden wie wir. Dass diese Frau jetzt getröstet wird, dass ihr Mann schon schauen darf, was er gepredigt hat. Das ist jetzt das Größte, was sie tun können. Dass diese Kinder verstehen, dass auch wenn ihr irdischer Vater genommen ist, ihr himmlischer Vater da ist, das ist das Größte, was sie jetzt tun können. Dass die nicht irre werden am Glauben. Das ist das Wichtigste, was sie jetzt tun können. Und das können sie jeder tun. Egal, wie viel sie Geld in der Tasche haben oder wie viel sie Zeit haben, einmal für diese Familie in Nordindien beten. Das können sie alle tun. Wir tun Heiliges für Heilige. Und wir haben Hausgenossen in der Gemeinde, die genauso wie ich nur deshalb in dem Haus sind, weil Gott sie ins Haus gelassen hat und im Gegenzug meine Sünde, ihre Sünde hinaus an den Kreuzesberg von Golgatha getragen hat. Wir tragen das Blut Christi auf uns und erinnern uns daran. Hoffentlich nicht nur beim Abendmahl. Ich lebe, weil Gott für mich gestorben ist. Und für meine Nachbarn auch. Wir sind Bausteine in einem heiligen Tempel. Ich an dem Platz, wo ich hingesetzt bin, meine Nachbarin dort, wo er sie hingesetzt hat. Und manchmal habe ich den Eindruck, als habe ich damit selbst massive Probleme. Ich predige mir hier auch selbst. Vor uns war eine schöne Beatrice Heinicke vorgestellt. Friede tropft ihr aus jedem Knopfloch oder so. So bin ich nicht. Bin Jurist. Ne? Schlimmste ist, wenn man sagt, ich kann nicht klagen. Der Ernst Vater hat mal zu mir gesagt, der hat mich so ein bisschen gementort, der sagt, Ulrich, dreh nicht immer so viel auf. Aber mir geht es manchmal so, dass mir Menschen auf die Nerven gehen. Menschen, die für mich nicht so richtig in die Gemeinde gehören. Die vielleicht nach Zigaretten riechen oder verschwitzt. Und die mich dann ein bisschen stören, hätte er sich doch erwaschen können, oder? Hey, wie die sich hier aufführen, wie die hier rumlaufen. Hey, die machen alles falsch, sogar mitten in der Gemeinde. Wie die angezogen sind. Die haben ja echt keine Ahnung, wie das bei uns läuft. Und dann wünsche ich mir, dass ich sie so sehen könnte, wie sie erkauft sind vom Herrn Jesus. Dann wünsche ich mir, ich könnte sie sehen, wie das Blut Christi gerade noch frisch auf ihnen ist. Vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Wenn die Kinder wieder mal zu laut waren im Kindergottesdienst. Wenn die Jugendlichen wieder zu viel englische Worte benutzt haben. Wenn sich die älteren Geschwister wieder über die moderne Musik beschwert haben. Oder wenn der Prediger wieder mal nicht fertig wird rechtzeitig. Dann denken Sie daran, die anderen sind genauso kostbar erkauft wie Sie. Und wer versteht, wie sehr der Herr Jesus uns lieb gehabt hat, der kann ihn eigentlich nur lieb haben, der kann dann aber auch seine Geschwister nur lieb haben, als Mitheilige, als Hausgenossen. Wir lieben, nicht weil wir uns das vornehmen, wir lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Und genau so wird Jesus der Friede auch für unsere Gemeinden. Ich will sie zuletzt grüßen mit dem, wie Paulus zuletzt die Epheser grüßte. Die letzten zwei Sätze im Epheserbrief lauten: Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.